HR Info. Das war das Thema am Morgen.
Programmierte Menschlichkeit mit dem Computer auf Augenhöhe.
Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job. Sie schreiben eine Bewerbung und erwarten natürlich, dass in der betreffenden Firma auch jemand reinschaut, sich die Bilder ansieht und ihr Anschreiben liest. Soweit so logisch. Es kann Ihnen aber heutzutage auch passieren, dass dieser jemand gar kein Mensch ist, sondern ein Computer, eine künstliche Intelligenz. Es gibt Programme und Algorithmen, die Bewerbungen einstufen können und vielleicht sogar ausgerechnet Ihr Anschreiben direkt aussortieren, noch bevor es je ein Mensch gelesen hat. Das ist nur ein Beispiel. Künstliche Intelligenz spielt aber in immer mehr Bereichen des Alltags eine wichtige Rolle. Auch in der Medizin. Dort wird an Systemen gearbeitet, die zum Beispiel helfen, Röntgenbilder auszuwerten, um Krebs rechtzeitig zu erkennen. Da sind wir schon mittendrin in einer ethischen Debatte. Was sollen wir einer Maschine anvertrauen und wo verlassen wir uns lieber auf Menschen? Darüber habe ich mit Professor Christian Kersting gesprochen. Er leitet die Abteilung Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der Technischen Universität in Darmstadt. Herr Professor Kersting, fangen wir mal andersrum an. Was macht denn uns Menschen aus, unsere Intelligenz?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, was den Menschen ausmacht, ist die Flexibilität. Also wir können ganz viele Aufgaben hinbekommen, ohne dass wir immer nur ganz viel neu lernen müssen und ganz speziell wieder die nächste Inselbegabung hinbekommen müssen. Natürlich, wie Sie das selber wissen, wir müssen auch zur Schule gehen, also das Lernen ist nicht immer schnell getan, aber wir können eben ganz schnell recht flexibel über verschiedene Dinge nachdenken und wir können unsere Handlungen auch sehr viel einfacher begründen als aktuelle Methoden in der künstlichen Intelligenz.
Ich habe die Frage natürlich auch mit einem bestimmten Hintergedanken gestellt, natürlich. Ja. Was sind denn im Gegensatz zu uns Menschen die Stärken der intelligenten Maschine?
Ja, die intelligente Maschine wird nicht so schnell müde zum Beispiel. Ne? Sie kann sich ganz große Datenbestände anschauen. Und das kann sie auch am Sonntagmorgen, auch am Sonntagnacht, auch Montagnachts machen. Das sind sicherlich Vorteile, weil sie nicht mit, wir nennen das dann manchmal Verzerrungen, Vorurteilen mit hineingehen, dass gewisse Dinge vielleicht wichtiger sind als andere vermeintlich, sondern im gewissen Sinne kann sie, ja, sagen wir mal, neutral an eine Frage herangehen. Das ist jetzt ein bisschen falsch formuliert, aber um das so vorzustellen, sie kann sich halt alle möglichen Daten anschauen. Menschen ermüden, Menschen haben keine Lust mehr irgendwann, Menschen brauchen eine Motivation.
Und Menschen haben auch Gefühle.
Ja, genau. Und jetzt gibt es aber so ein paar sehr interessante Gedankengänge auch in der künstlichen Intelligenz und insbesondere in dem Zusammenspiel mit der Kognitionswissenschaft, dass man sich manchmal fragt, ob vielleicht sowas wie Gefühle, Emotionen auch der Schlüssel sind, um mit der Komplexität der Welt auch umzugehen. Also es gibt auch Kollegen vom MIT, die sich da überlegen, ob das nicht genau das ist, was KI irgendwann auch bräuchte, um diese Flexibilität an den Tag zu legen, die der Mensch hat. Das ist aber eine offene Frage, das wird dann die Zukunft irgendwann mal zeigen.
Da sprechen Sie gerade Forschungen in den USA an, aber da sind wir, denke ich, bei einer entscheidenden Frage. Was sind denn Aufgaben, die Sie guten Gewissens einer Maschine übertragen würden und wo hätten Sie möglicherweise Bauchschmerzen?
Naja, also ich würde erstmal sagen, wir kennen alle einen Schachcomputer, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit.
Ist eher harmlos, ja, der will ja auch keine Daten von mir.
Naja, aber zumindest können wir davon ausgehen, dass durch einen einzelnen Algorithmus, also so ein Computerprogramm oder Kochrezept, was intelligentes Verhalten nachahmt oder nachbildet, nicht unbedingt gleich eine gesamte Gesellschaft beeinflusst wird. Also ich bin kein großer Freund und habe da auch offene Briefe unterschrieben für. Also ich möchte künstliche Intelligenz und Waffen. Ich finde nicht, dass das die Welt braucht, wo wir auch aufpassen sollten.
Aber es fängt ja vielleicht schon vorher an, wenn wir das Beispiel von der Bewerbung mal nehmen, die da auf dem Tisch liegt. Und dann kommt nicht etwa ein Mensch, der die zuerst sichtet, sondern eine künstliche Intelligenz, ein Computerprogramm. Fängt es da nicht schon an, schwierig zu werden, weil da Entscheidungen von einer Maschine über Menschen getroffen werden, auch wenn es nur Vorentscheidungen sind?
Ja, also ich verstehe jeden, der sagt, da brauchen wir Regulierung. Und ich verstehe auch, wenn man sagt, wir wollen das nicht. Und das ist dann auch einfach eine gesellschaftliche Frage. Aber wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, dann helfen diese Maschinen erstmal unter Umständen den blinden Fleck von den Personalberatern, Beraterinnen auch festzustellen. Also es kommt immer wieder dort auch so ein bisschen im positiven Sinne auf den Dual Use an und auch ein bisschen immer zu schauen, okay, ich sehe das jetzt vielleicht negativ, aber ich kann es eben auch positiv sehen. Und das finde ich zumindest eine sehr spannende Frage, weil es ist ja die Frage, ob die Menschen denn wirklich besser einstellen.
Das bedeutet aber dass man so eine künstliche Intelligenz, einen Computer oder später vielleicht sogar einen Roboter, immer auch von einem Menschen kontrollieren lassen muss.
Also ich möchte das so. Ich möchte gerne, dass es in vielen Entscheidungssituationen so ist, dass wenn der Mensch unterstützt wird, dass wir uns aber auch die Freiheit lassen, nachdem wir das dann mehrere Jahre beobachtet haben, uns irgendwann auch wie beim ABS oder bei anderen technischen Systemen erlauben zu sagen, ich vertraue dem jetzt so sehr, dass hier vielleicht nicht mehr der Mensch immer wieder drauf gucken muss. Weil das, Sie müssen ja verstehen, so ein Kochrezept, das ist ja nicht nur etwas, was auf einem Computer oder in einem Roboter läuft, sondern das funktioniert ja auch wahrscheinlich im Computertomographen, finden Sie ganz viele Algorithmen. Wenn Sie alleine in die Notaufnahme kommen, gibt es ganz viele Handlungsanweisungen für Medizinerinnen, Mediziner, wie sie sich denn verhalten sollten. Das sind alles technisch gesehen auch Algorithmen. Und so, glaube ich, muss man immer auch mit hineinnehmen, inwiefern haben wir uns schon daran gewöhnt, können wir das wirklich einschätzen? Und wenn man das einschätzen kann, dann finde ich das auch real, der künstlichen Intelligenz zu vertrauen.
Der Ball passt in den Koffer, weil er groß ist. Wenn wir so einen Satz hören, dann wird uns ja aus dem Zusammenhang sofort klar, dass mit dem Groß der Koffer gemeint sein muss und nicht der Ball, sonst ergäbe der Satz ja keinen Sinn. Der Ball passt in den Koffer, weil er groß ist. Was uns Menschen sofort ganz logisch erscheint, das ist für eine künstliche Intelligenz ein Problem, an dem sie bislang scheitert, weil sie die Inhalte der Sprache gar nicht versteht. Jedenfalls noch nicht. Aber es wird viel geforscht in diesem Bereich. Zum Beispiel am Allen Institute for Artificial Intelligence, kurz AI2 oder AI2 in Seattle in den USA. Dort gibt es einen Computer mit künstlicher Intelligenz oder besser gesagt ein ganzes System namens Aristo. Das hat es nun sogar geschafft, einen Test für Schüler in der 8. Klasse fast komplett richtig zu beantworten. Auf 90% der Fragen konnte das System die passenden Antworten liefern.
Eine der Testaufgaben lautete zum Beispiel:
Which equipment is best?
Mit welchen Geräten lassen sich schwarzer Pfeffer und Eisenspäne am besten trennen? Das ist Dr. Oren Etzioni, er leitet das AI2 Lab. Paul Allen, Microsoft-Mitgründer, hat das gemeinnützige Institut 2013 gestartet. Das Aristo-Team forscht auf dem schwierigsten Gebiet der künstlichen Intelligenz. Computer sollen lernen, wie Menschen zu denken.
We show them thousands, tens of thousands, maybe even millions of examples, and it learns.
Wir haben unser System mit vielen Millionen Dokumenten gefüttert. Es ist aber noch weit davon entfernt, so zu lernen, wie es ein Baby tut. Dieses lernt aus wenigen Beispielen. Aristo hingegen musste Milliarden von Daten einlesen. Und trotzdem ist seine Fähigkeit, logisch zu denken und Entscheidungen zu treffen, begrenzt. Menschliches Lernen unterscheidet sich ganz wesentlich von maschinellem Lernen.
Is limited and the learning machine learning is very very different than human learning.
Aristo wurde speziell für Multiple Choice Tests entwickelt. Die Programmierer haben dazu die Standard-Testfragen für Schüler der 8. Klasse in New York benutzt. Allerdings haben sie Aufgaben, die Bilder und Grafiken enthielten, entfernt. Die Aristo-Ergebnisse können Sprachassistenten wie die von Google, Microsoft, Apple oder Amazon helfen zu verbessern. Dr. Etzioni glaubt, kommende KI-Systeme könnten komplette Unterhaltungen zu einem bestimmten Fachgebiet führen.
Systems like Alexa and Siri and Google Home, which right now.
Im Moment verstehen Alexa oder Google nur spezifische Worte wie: Wie wird das Wetter? Wie ist die Verkehrslage? Oder sie können einem Nachrichten vorlesen. Sie erkennen zwar Sprache, aber sie verstehen nicht die Bedeutung. Maschinelle Übersetzungssysteme dürften zukünftig besser werden, aber das wirklich Aufregendste ist, dass es in Zukunft auf unserem Aristo-System bestehende Anwendungen geben könnte. KI-Experten sind sich einig, dass Maschinen noch weit davon entfernt sind, menschliche Sprache in vollem Umfang zu beherrschen. Das sehen die Wissenschaftler am AI2-Institut übrigens ähnlich. Aristo soll als nächstes Testaufgaben der 12. US Highschool-Klasse lösen. Das entspricht ungefähr der mittleren Reife in Deutschland.
We are looking at extending to non-multiple choice questions. What if I ask a question and the answer?
Was wäre, wenn das System in einem Satz oder sogar mit einem ganzen Absatz antworten könnte? Jetzt suchen wir nach komplizierteren Fragen, die mehr Abwägung erfordern. Und wir wollen darauf achten, dass die Ergebnisse nicht überinterpretiert werden. In der KI-Forschung lassen wir uns manchmal vom Enthusiasmus davontragen. Wir glauben, die Welt erobern zu können. Wir sind sehr stolz auf das jetzt Erreichte, natürliche Sprache besser zu verstehen. Aber ein Buch zu lesen und seinen Inhalt tatsächlich zu verstehen, davon sind wir noch weit entfernt.
Aber vielleicht besser als jeder Spickzettel. Das System Aristo in den USA hat einen Test erfolgreich bestanden, der eigentlich für Schüler der 8. Klasse gedacht war. Ein Bericht von Markus Schuler.
HR Info. Das war das Thema am Morgen.
Programmierte Menschlichkeit mit dem Computer auf Augenhöhe.
Industrie 4.0, das ist eines dieser Schlagworte, die sich zwar schick und total modern anhören, aber nichts Konkretes aussagen. Außer vielleicht, dass es irgendwie notwendig ist, unsere Wirtschaft mit neuer Technik digital zu machen, was immer das nun wieder heißen mag. Hinter diesem harmlosen Begriff verbirgt sich in Wahrheit aber eine neue industrielle Revolution. Viele Aufgaben, die heute noch von Menschen erledigt werden, könnten schon bald von Maschinen übernommen werden oder von Computerprogrammen. Da entstehen künstliche Intelligenzen, die agieren so wie ein Mensch oder sie erwecken zumindest den Eindruck, dass sie das tun. Auf einmal wird die Maschine zum Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt und macht den eigenen Job vielleicht sogar überflüssig. Mag sich anhören wie eine Vision aus einem Science-Fiction-Film, ist aber in einigen Bereichen schon Wirklichkeit.
Legal teams across the world are working smarter. Instead of spending countless hours drowning in the fine print of contracts, they're using artificial intelligence to review and analyze them in minutes.
Was die fröhlich plappernde Silicon Valley-Stimme verspricht, ist eine Ungeheuerlichkeit. Eine künstliche Intelligenz durchsucht das Kleingedruckte von Verträgen nach juristischen Fallen. Eine Maschine erledigt die Arbeit von Anwälten, Angehörigen eines Berufszweiges also, der sich bislang immer auf der Gewinnerseite der Automatisierung wähnte. Die KI-Revolution, und sie ist nicht auf den englischen Sprachraum beschränkt. Einer, der sie hier vorantreibt, ist der Informatiker Chris Boos, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung und Chef der Frankfurter KI-Firma Arago.
Wir automatisieren absolut alles. So einfach kann man das sagen.
Seine Firma entwickelt eine sogenannte horizontale KI, eine Maschine, die lernen kann, alle möglichen Probleme zu lösen. Als kleine Demonstration hat Boos ihr vor einigen Jahren das Computerspiel Civilization beigebracht. Wie man es gewinnt, lernte sie, indem sie menschliche Spieler beobachtete und konnte sie schließlich schlagen. Genauso kann sie lernen, was beispielsweise ein Sachbearbeiter tut und Routinetätigkeiten übernehmen.
Wenn man das jetzt drastisch formulieren möchte, endet mit KI ja das Industriezeitalter. Weg von analysieren, standardisieren, konsolidieren, dann rationalisieren, dann haben alle Angst und laufen weg, hin zu Maschinen finden individuelle Lösungen für individuelle Aufgaben.
Aber was sollen die Menschen machen, die diese individuellen Aufgaben zuvor beruflich erfüllt haben? Vor einigen Jahren sagte eine Studie, gut die Hälfte aller US-Arbeitsplätze könnte durch KI wegautomatisiert werden. Sie wurde scharf kritisiert. Kaffeesatzleserei. Eine andere Studie sagt mehr Wohlstand voraus durch KI. 1,6% zusätzliches Wirtschaftswachstum bis 2035 für Deutschland. Die Optimisten sagen, noch jede technische Revolution hat am Ende neue Jobs geschaffen. Die Pessimisten sagen, KI geht tiefer. Und die Realisten sagen, die Generation des Übergangs hat es in jedem Fall schwer. Die Frau, deren Job es ist, für Hessen eine Strategie zu entwickeln, Hessens Digitalministerin Christina Sinemus, positioniert sich so.
Die Herausforderung ist nicht, dass wir weniger Jobs haben, sondern die Herausforderung ist, wie wir die zukünftigen Aufgaben, die auch neue Jobs bedeuten, ausgestalten und wie wir diejenigen, die diese neuen Jobs dann umsetzen werden, hierher bekommen.
Hierher und nicht nach China oder in die USA. Tatsächlich liegt darin eine Chance, findet auch der Informatiker Chris Boos.
Wir sind ja wirklich im Systemkampf. Ja, wir haben das chinesische System, da geht es um gesellschaftliche Kohärenz. Wir haben das amerikanische System, da geht es um Profitmaximierung. Irgendwie, wir könnten ja einen Weg dazwischen besetzen.
Und das könnte heißen, Wettbewerbsvorteil, faire KI, künstliche Intelligenz, die den Datenschutz und die Privatsphäre genauso achtet wie die Menschenwürde, die nicht diskriminierend ist und die sich aufgrund transparenter Regeln an klare ethische Vorgaben hält. Denn die stammen wie alle Politik immer noch von uns Menschen.
Jan Eggers aus unserer Multimedia-Redaktion über die Konkurrenz von Mensch und Maschine auf dem Arbeitsmarkt und die Rolle der künstlichen Intelligenz dabei. Alexa, spiel doch mal HR Info, sagt Alexa. Brauche ich nicht, läuft sowieso schon im Radio. Diese mehr oder weniger intelligenten Lautsprecher sind nur ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz in unseren Alltag vordringt. Die Forschung ist aber noch weit entfernt von Maschinen, die selbstständig denken können wie ein Mensch. Vielleicht wird das auch nie gelingen, aber schon heute wird die sogenannte KI genutzt, um Menschen einzuschätzen, und zwar mit Hilfe von Daten, die ohnehin schon vorliegen. Zum Beispiel, wenn in einer Firma Bewerbungen aussortiert werden, da hilft hier und da schon der Computer mit. Was das bedeutet für das Verhältnis von Menschen und Maschinen, welche ethischen Aspekte dabei eine Rolle spielen, damit befasst sich Professor Sarah Spiekermann vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Für die Sendung HR Info Wissenswert haben wir mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie sie es denn findet, dass schon heute Entscheidungen über die Zukunft von Menschen an Maschinen delegiert werden.
Ich finde das würdelos. Ich habe das also selber mitbekommen, dass einer meiner Doktoranden, der sich jetzt beworben hat nach der Promotion bei Firmen, er mir erzählt hat, dass er eine ganz tolle kreative Bewerbung geschrieben hat und er war immer erstaunt, dass er überhaupt nicht eingeladen wird. Und irgendwann hat er mitbekommen, dass es Algorithmen sind, die also seine Bewerbung vorauswählen. Daraufhin ist er hingegangen, hat einen standardisierten Lebenslauf gebaut, der so Keywords drin hat, auf die Maschinen wohl positiv reagieren. Und dann hat er auch Einladungen bekommen. Aber das ist doch im wahrsten Sinne des Wortes würdelos, dass man einen kreativen jungen Menschen durch solche Prozesse schickt.
Jetzt haben Unternehmen natürlich Gründe, so vorzugehen. Die wollen zum Beispiel ihre Auswahlprozesse besser organisieren. Kann Sarah Spiekermann das als Wirtschaftsinformatikerin vielleicht sogar nachvollziehen?
Natürlich werden Unternehmen argumentieren, sie können dadurch Kosten sparen, sie können viel effizienter arbeiten, sie kriegen 1000 Bewerbungen, wer soll sich das alles angucken? Ja, aber da muss ich wirklich sagen, ihr habt es euch doch auch in der Vergangenheit angeschaut. Das Argument der Kosten und der Effizienz kann und darf nicht allein der Grund sein, um solche Systeme einzusetzen. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, was wir hier tun. Wir setzen junge, intelligente Menschen oder auch arme und schwache Menschen einer Maschinenlogik aus, die noch dazu meistens relativ dumm ist.
Am Ende sind Maschinen tatsächlich dumm, sagt Sarah Spiekermann, und sie können Fehler machen. Woran das liegt, auch das hat sie im Interview für HR Info Wissenswert erklärt.
Software hat eigentlich immer Fehler. Es sind nicht nur die Daten, die fehlerhaft sein können, die ins System reinlaufen, je nachdem, wie gut sie gepflegt sind, wie gut sie beschrieben sind. Auch die Software selber, wenn wir die entwickeln, dann gibt es zum Beispiel in sicherheitskritischen Bereichen, sagen wir Krankenhaus, Infrastruktur oder Flugzeuge, da gibt es dann Ziele und wir sagen, na ja, eine gute Software ist eine, die nicht mehr als 0,5 Fehler, also einen halben Fehler auf 1000 Zeilen Code macht, ja? Das hört sich zunächst mal total gut an. Den Fehler gibt's aber. Und Sie haben heute Millionen Zeilen von Code. Und wenn Sie das auf diese Fehlerwahrscheinlichkeit zurückrechnen, dann sprechen wir bei einem autonomen Fahrzeug mal von 50.000 potenziellen Fehlern in der Software. Ja, wer will sich denn in ein Auto reinsetzen, was so viele Fehler hat? Und wir glauben aber immer, ja, ach naja, die Maschine, die ist immer richtig. Nein, die Maschine ist nicht immer richtig. Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir mit Maschinen umgehen, sei das jetzt beim Arbeitsmarktservice, sei das in Unternehmen oder sei das, wenn wir ein Flugzeug in Auftrag geben, wie die Boeing 737 MAX. Wir müssen nun mal wissen, dass Software fehleranfällig ist.
Und es gibt aus Sicht von Sarah Spiekermann einen ganz entscheidenden Punkt, an dem Maschinen an ihre Grenzen geraten. Einen, der für das Zusammenleben von uns Menschen ganz wichtig ist und der den großen Unterschied macht zwischen Mensch und Maschine.
Wir haben viel mehr Informationen und auch unsichtbare Informationen, wie zum Beispiel Sympathie. Also das ist etwas, was man gar nicht richtig messen kann. Das ist einfach im Raum, jeder merkt das. Aber Maschinen haben keinen Zugang zu dieser Art von Einzigartigkeit des Moments. Das ist was ganz anderes als digital. Das Digital ist viel kleiner, viel platter, viel einfacher. Wir können auch sagen effizienter, geordneter. Aber es entspricht nicht der Realität.
Deshalb lautet das Plädoyer von Professor Sarah Spiekermann, wir müssen uns genau überlegen, wie und wo wir künstliche Intelligenz einsetzen, wo sie besser ist als der Mensch und wo eben nicht.
Die Digitalisierung hat natürlich andere Anwendungsbereiche, wo sie sehr, sehr gut ist. Wenn eine sogenannte enge künstliche Intelligenz verwendet wird, um in Bildmaterial bestimmte Muster zu erkennen oder Feinheiten, Details zu erkennen, dann ist das Digitale hier viel besser als das menschliche Auge. Ja, das steht außer Frage. Aber wenn es darum geht, zu sagen, ja, was ist zum Beispiel zwischen zwei Menschen passiert? Was ist zum Beispiel passiert, als der Kriminelle A die Dame B anfiel? Das ist ein menschliches Event, ein Ereignis, was ganz vielschichtig ist, was da passiert ist. Und Maschinen können das nicht nachvollziehen und dürften niemals angewendet werden in Bereichen wie Rechtsprechung. Das Problem ist aber, dass die IT-Industrie hingeht und dann sagt, wir verkaufen also den Richtern jetzt Software, die den Richtern Hinweise gibt, was dort passiert ist und inwiefern der Mörder vielleicht dann nochmal rückfällig wird. Also man wendet Maschinen auf zutiefst menschliche Kontexte an, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben, weil sie nämlich diese Kontexte gar nicht verstehen können.
Digitalisierung und Ethik gehört also zusammen, sagt Professor Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität in Wien. Das ganze Gespräch mit Sarah Spiekermann gibt es auch als Podcast im hr-info-Wissenswert-Kanal auf unserer Internetseite.
HR Info. Das war das Thema am Morgen.
Programmierte Menschlichkeit mit dem Computer auf Augenhöhe.
Ist das jetzt Kino oder doch Realität? Gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man zum ersten Mal Alanoid gegenübersteht. Eine Maschine, die so aussieht wie ein Mensch oder wenigstens so aussehen soll. Diese Roboterfrau ist an der Hochschule Darmstadt entwickelt worden. Sie trägt Kleidergröße 36, hat mittelblonde Haare. Von denen sind einige sogar echt. Gesicht, Beine und Hände dagegen sind aus Silikon. Hinter den Augen stecken Kameras. Alanoid kann zwar nicht laufen, aber sie blinzelt mit den blauen Augen. Sie bewegt Arme und Hände, wenn sie spricht, und sie soll freundlich rüberkommen. Zum Beispiel, wenn sie versuchsweise eingesetzt wird, um Mitarbeiter zu beraten, wie die ihren Alltag und das Berufsleben am besten in Einklang bringen können. hr-Info-Reporterin Vaya Stavrianos hat diese Roboterdame in Darmstadt besucht und ihr auch gleich ein paar Fragen gestellt.
Can I get training?
Auf solche gewohnte Fragen kann Alanoid schon ganz gut antworten.
Superb. Then you came to the right place. We provide a wide range of opportunities for developing your competencies and cross-functional soft skills concerning entrepreneurial thinking.
Doch man kann sie nicht sehr detailliert fragen, wie ich gleich zu Anfang feststelle.
I would like to have more flexible work hours in my job.
Sorry, I did not get that.
Eigentlich muss ich ihr die richtigen Fragen stellen. Zum Teil reagiert sie dann auf Stichworte oder erlernte Gesprächsmuster. Johannes Völker programmiert Alanoid und ähnliche humanoide Roboter. Er erklärt, wie diese die menschliche Kommunikation lernen.
Der Unterschied zwischen einem Smart Speaker, der nur auf Schlüsselwörter hört, wie Hey Alexa, mache dies und das, das ist keine echte Sprache. Seit neuestem benutzen wir Alanoid mit der Spracherkennung von Google. Also von Google kriegen wir aber nur die gesprochene Sprache in Form von Text zurück. Und diesen Text können wir dann weitergeben an einen Chatbot. Ein Chatbot versucht dann, den Sinn hinter dem Text zu verstehen und dann eine passende Antwort zu bilden.
Mit sogenannten Chatbots sollen solche Gesprächstypen und Muster in die menschliche Kommunikation einführen. Doch das kann auch nach hinten losgehen, sagt Johannes Völker bei dem Versuch, durch Kommunikation auf Twitter zu schulen.
Es gab ja schon Experimente von Microsoft, dass sie gesagt haben, wir trainieren unseren Chatbot mit Twitter. Und Tai hieß der, also die Leute haben angefangen, den Roboter dann mit rassistischen Sachen zu bombardieren und dann wurde der auch rassistisch, weil er halt alles gelernt hat, was man ihm gesagt hat.
Noch steht die Autonomie solcher Roboter also in den Kinderschuhen. Doch langfristig sollen sie immer mehr lernen, sagt Professor Ruth Stock-Homburg vom Fachgebiet Marketing und Personalmanagement.
Wenn Roboter Standardaufgaben, also Dinge, die sich immer wiederholen, für uns Menschen erledigen können, haben wir Menschen natürlich mehr Zeit, jetzt uns auf den Kunden einzustellen. Zeit für Dinge, die ansonsten vielleicht gerne mal auf der Strecke bleiben.
Aber als Ersatz für Menschen sieht sie die Androide nicht.
Ich glaube, dass wir auf absehbare Zeit, und da reden wir bestimmt über die nächsten 30 Jahre, Roboter, Menschen immer besser unterstützen können. Aber ein Ersatz von Menschen durch Roboter, da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Wir wissen auch nicht, wie menschenähnlich solche Roboter eigentlich sein sollten.
Viele Menschen fühlen sich auch gehemmt, denn wenn Elenoid mit diesen blauen Augen aufschaut und ihr Blick der Geräuschquelle nachschaut, dann fühle ich mich jedenfalls irgendwie wie in der Toy Story. Es fühlt sich unnatürlich und fast gruselig an, wenn sprechende Computer menschenähnliche Gestalt haben. Und deshalb stehen mit Elenoid nicht nur die Androiden auf dem Prüfstand, sondern auch wir Menschen mit unseren Bedürfnissen in der Kommunikation. Vielleicht reden wir am Ende doch lieber mit einer interaktiven Kiste oder einem richtigen Mensch als einer menschlichen Gestalt aus Silikon.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.